dann könnte an der Stelle jemand sehr schnell Schnappatmung in der Bauleitungsebene kriegen, wo wir heutzutage aber auch jenseits der 70.000 in der Regel sind, ja, also eher bei den 80.000 pro Jahr im Schnitt. Gar nicht mehr so weit entfernt, mit dem Unterschied, dass die in der Regel ja erstmal nicht wissen, dass mich der Mitarbeiter nicht 80.000 Euro kostet, sondern zuzüglich nochmal roundabout 28%, 29%. Dann bin ich sogar fast beim gleichen Kostenfaktor. Der Unterschied ist, derjenige, der die 90.000 oder 80.000 verbrieft bekommt, trägt kein unternehmerisches Risiko. Das trage ich mit meinem Eigen- oder Stammkapital in der GmbH oder in einer Einzelunternehmung, wenn es schlecht läuft, sogar mit meinem Fernseher oder mit meiner Couch.
Aber was würdest du sagen, wie sollte man am besten umgehen, wenn ich als Chef jetzt eine Entscheidung treffe und sage, wir trennen uns von Lieschen Müller, aber alle anderen Mitarbeiter von der Baustelle sagen, ja, das verstehe ich nicht, warum machen wir nicht das, warum machen wir nicht das, hätten wir nicht das besser machen sollen. Wenn alle,
würde ich meine eigene Entscheidung hinterfragen.
Ja.
Dann würde ich meine eigene Entscheidung hinterfragen, weil eventuell die offengelegte Transparenz dazu führt, dass ich eine Information von Arbeitnehmerseite bekomme, die ich zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung noch nicht hatte und jetzt eventuell meine eigene Entscheidung anders ausfallen wird, weil ich eine andere Informationslage habe. Ich weiß, es ist ein Kalenderspruch, aber wer stehen bleibt, wird unweigerlich am Ende verlieren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital, Mobil, Vernetzt. Hallo Thomas.
Hallo Tobias.
Wir sind uns jetzt mal online gegenüber geschaltet. Ungewohnt für unsere Podcasts, aber es hatte einen Grund. Wir haben spontan eine Folge mit Alexander aufgezeichnet. Wir wären gerne zum Kaffeetrinken nach Essen gefahren, weil der Kaffee da immer sensationell gut ist. Aber es lässt einfach der Terminkalender, ihr kennt das wahrscheinlich, Jahresende schwer zu. Deswegen haben wir es auf online gelegt und wir haben... Wir machen das hier ganz transparent, dass wir sagen, wo wir aufgezeichnet haben, mit wem wir aufgezeichnet haben, weil das auch das Thema der Folge ist, oder?
Plus, das Thema war so wichtig, dass uns von der Zeit her so wichtig, dass wir das dieses Jahr noch rausbringen wollten und das nicht irgendwie erst im Januar oder Februar machen wollten, sondern die schieben wir tatsächlich auch so ein bisschen zwischen die anderen Folgen, die wir noch auf Halde haben, weil eigentlich das Thema war so, ich als Chefin, zur Weihnachtsansprache, bevor alle da in Betriebsurlaub gehen über die Feiertage. Wie sollte ich denn jetzt mal das Jahr zusammenfassen? Welche Zahlen sollte ich da nochmal auf den Tisch schauen? Wie sollte ich die Leute nochmal motivieren oder vielleicht auch mal einen reindrücken, wenn was nicht gut lief? Und darüber haben wir gesprochen.
Wie Alexander soll ich mal schön demotivieren vor dem Urlaub?
Ja, genau, aber da geht es ja darum. Ne? Sollte ich das machen oder nicht? Ja. Ja? Oder sollte ich einfach nur als Chef sagen, komm, ich will den Leuten einfach nur ein gutes Gefühl in die Weihnachtszeit reinbringen. Wie nachhaltig, wie viel bringt das eigentlich? Ne? Ja.
Und wie offen sollte ich generell mit Preisen, Löhnen, wir haben ganz viel über Löhne tatsächlich geredet.
Ja.
Weniger über Fehler, das fällt mir so im Nachgang auf. Wir hätten vielleicht noch ein bisschen mehr über Fehlerkultur reden können, aber das ist eigentlich auch nochmal fast ein eigener Podcast wert.
Ja. Genau, aber so, genau, ein paar Fehler, da ging es ja rum, aber da sind wir nicht zu tief eingestiegen. Aber natürlich sind da so ein paar Sachen, wie sollte man persönlich Leute dafür irgendwie in den Mangel nehmen, vom Pranger stellen oder inwiefern darf ich auch eigentlich, da sind wir auch nicht in die Tiefe gegangen, darf ich überhaupt mit Sachen umgehen? Also es ging so zum Beispiel um Krankheitstage von Mitarbeitern. Darf ich da eigentlich sagen, hier der Kalle, der öfter hier in die Folge...
Kalle Harald und Lieschen Müller-Lüdenscheid hatten wir.
Genau. Wie darf ich denn eigentlich die Leute da an den Pranger stellen? Ne?
Ja. Also vielleicht kurz, bevor wir nochmal in die Folge reinstarten, kurze Transparenz, Werbung. Dataflor Unternehmenstage am 25. 26. März in Frankfurt im WM-Jahr am DFB-Campus mit KI-Infos vom DFB, von Microsoft, von Dataflor, mit coolen Workshops, wo ihr auch wirklich Wissen mitnehmt, wie andere, also mehr so Kunden über die Schulter geschaut, wie machen das eigentlich andere mit dem und dem Programm. Also meldet euch da definitiv zu an. Wir haben schon echt einige, wir haben 150 Plätze begrenzt. Wird langsam knapp, aber meldet euch jetzt an und dann kriegt ihr natürlich noch einen Platz und unbedingt machen.
Genau, ich finde es auch mega, dass wir mal das Ganze System mal müssen geändert haben. Also die klassischen Unternehmenstage wie 2 Tage irgendwie nur so frontal Vorträge haben wir mal komplett umgedreht. Finde ich auch richtig gut. Also für jeden ist da was dabei. Egal, ob das jetzt jemand ist, der nur Ausschreibungsgeschäft macht, jemand, der nur was für Privatkunden macht oder was auch immer. Also das finde ich eine echt gute Mischung an der Stelle.
Ja, auch coole Partner haben wir gewonnen, die dann da auch vor Ort mit so einer kleinen Messe quasi ausstellen. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen. Und natürlich machen wir auch eine Exkursion. Was heißt natürlich? Wir machen eine Exkursion zur Firma im Herbst. Haben wir sonst auch nicht gehabt. Also alles mal ein bisschen anders. Das waren die 5 A's, die kommen auch gleich in der Folge nochmal.
Ja, genau. Also weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr. Aber genau.
In den Shownotes findet ihr den Link zur Anmeldung und unbedingt machen. Draufklicken, anmelden, teilnehmen.
Wir freuen uns auf euch. Ja. In dem Sinne, ich glaube, Werbung für den Kicker Cup kann man nochmal machen.
Brauchen wir nicht mehr, weil
ist so fast voll. Für die, die sich da jedes Jahr oder jetzt vielleicht zum ersten Mal anmelden, das wird richtig, wir freuen uns. Es wird richtig lustig im Februar. Und ansonsten wollen wir uns euch gerne hier in diese schöne Folge mit dem Alexander
reinlassen. Viel Spaß beim Zuhören, genau.
Hören wir uns wie Menschen an.
Wir hören uns jetzt wie Menschen an. Ja, genau. Okay. Also online ist auf jeden Fall immer was anderes, ne? Steht man mal wieder fest. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Genau. Genau. Lieber Alexander, du bist hier heute im Podcast wieder zu Gast. Eigentlich haben wir gesagt, alle 2 Jahre. Jetzt haben wir mal, weil wir auch 2-mal im Monat eine Folge rausbringen, auch diesen Abstand verkürzt und bist jetzt wieder hier unser Gast. Und es ist gekommen, weil wir letztens in einem Telefonat, ich weiß gar nicht, irgendwie haben wir über Transparenz und Zahlen und was darf ich als Skalabauer eigentlich mitgeben oder was würdest du mitgeben, gesprochen. Und dann waren wir irgendwie nach 30 Sekunden uns einig, dass wir gesagt haben, hey, Potenzial-Podcast, das Thema. Und jetzt haben wir uns natürlich in der Vorbereitung ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich dachte, hey, das wird auf jeden Fall richtig Potenzial-Podcast. Aber bevor wir hier vielleicht anfangen, wir haben ja so ein bisschen was eingeführt, wo es so ein bisschen geht, dich noch mehr vorzustellen. Also einige kennen dich wahrscheinlich schon, aber wir wollen jetzt mal so eine Schnellfragerunde quasi machen. Genau, deswegen würde ich einfach mal mit einer Frage anfangen. Ich lass mal kurz überlegen. Und zwar, ich fange mal an mit, welche Ausrede hast du selbst früher als Mitarbeiter am liebsten benutzt?
Bei Dataflor?
Insgesamt. Gab es Ausreden, die du gerne benutzt hast?
Die Ausrede ist aber natürlich dann nicht der Wahrheit entsprechend in der Regel, ne? Ja. Sonst wäre es ja keine Ausrede.
Ja, das stimmt.
Kann ich nicht.
Kannst du nicht.
Okay. Frag jemanden, der das besser weiß, bitte.
Okay.
Eigentlich würde ich damit sagen, Zeit.
Okay, dann fange ich nochmal anders an. Dann würde ich eher sagen, was war dein peinlichster Moment in einem Kundengespräch?
Mein peinlichster
Moment. Ich habe bei Dataflow mal im Vertrieb gearbeitet.
Eindeutig. Es gibt nur einen, der an Top 1 und danach kommt zwar einiges noch, aber mit sehr viel Abstand, dass ich einen Mitarbeiter von einem Unternehmen mitgeteilt habe, dass er bald nicht mehr in diesem Unternehmen ist, obwohl dieser Mitarbeiter das noch nicht wusste, weil ein halbes Jahr zwischen der Informationsgabe an mich, dass dieser Mitarbeiter nicht mehr da sein wird in Zukunft, und meinem nächsten Anruf bei diesem Betrieb war und ich diesen Menschen dran hatte, dachte, es wäre der neue Zuständige und ihn dann gefragt habe, ob er jetzt der Neue da ist.
Ich erinnere mich.
Ja, ich auch. Ja, das hat so sehr, das war, also, hey, es war sehr lustig, ja. Und am Ende hat es mir auch keiner übel genommen. Es war mir natürlich peinlich. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall Platz 1 bei mir.
Mensch, die Frage hätte ich dir gestern stellen sollen, Tobias. Das wäre gut. Ja. ich habe mal was Weihnachtliches. Was war dein schönstes Weihnachtsgeschenk als Kind?
Mein schönstes Weihnachtsgeschenk als Kind war ein Playmobil-Boot, von dem ich witzigerweise vorher geträumt habe, dass der Weihnachtsmann es bei meinem Onkel abgeben würde und tatsächlich dann am ersten Weihnachtsfeiertag mein Onkel mit diesem Playmobil-Boot kam.
Ach, crazy.
Ich glaube, es ist ein Wunschtraum gewesen, ja, also keine Esoterik, Aber das ist das schönste hängen gebliebene Geschenk, was ich, glaube ich, nie vergessen werde.
Ja, du hast es visualisiert, Alexander. Und dann ist es einfach passiert.
Und dann habe ich es manifestiert.
Genau. Ja. Das ist so. Ja.
Sehr gut. Welche App würdest du löschen wollen, wenn du könntest? Würdest du sowieso machen, wie ich dich kenne, du würdest eine löschen. Aber welche App, die du gerade nutzt, würdest du löschen?
X, formerly known as Twitter.
Hm.
Weil?
Weil Algorithmen heutzutage in sozialen Medien zu große Macht haben und nicht mehr nur soziales Medium darstellen, sondern politisiert wurden durch Investoren an der Stelle.
Ja. Welches Geschenk würdest du einem Kollegen geben, der immer zu spät kommt?
Eine Uhr.
Okay, dann
vielleicht
machen wir jetzt
noch einen kleinen Terminplaner dazu, so ein Terminplaner, wo man Termine eintragen kann.
Dann machen wir jetzt mit einer Frage nochmal zu, das ist so mittlerweile fast die Klassikerfrage. Wenn du ein Haushaltgerät wärst, welches wärst du?
Ich wäre definitiv meine Espressomaschine.
Also das ist doch logisch.
Ja, das ist logisch.
Also das hätten wir noch. Ja.
Wenn jeden Tag x-mal geiler Kaffee durch meinen Mund fließen darf, dann wäre ich meine Espressomaschine.
Okay.
Ja, Alex, für die Leute, die die letzten drei Folgen noch nicht gehört haben, für die Leute, die dich noch nicht kannten, entweder hier in der Rolle als Vertriebler, als Berater, als Consulting-Mitarbeiter bei Dataflow. Wer bist du? Was machst du?
Erstmal schön, dass ich wieder bei euch sein darf. Ich freue mich sehr. Und manche sagen, ich wäre der Zahlen-Nerd bei Dataflow. Ich habe ursprünglich mal Betriebswirtschaftslehre gelernt und Landschaftsarchitektur. Mit Tobi zusammen LA studiert. Deswegen kennen wir uns mehr als unser halbes Leben, wie gesagt. Und dann über interessanten Zufall in Wuppertal Tobi wieder getroffen, bei Dataflow einen Job erhalten im Vertrieb, mit Tobi zusammen 10 Jahre Vertrieb gemacht, mit kurzer Unterbrechung deinerseits. Und dann habe ich festgestellt, dass mein betriebswirtschaftlicher Teil des Gehirnes mir häufig gesagt hat, das, was ich bei Firmen sehe innerhalb unserer Kalkulation, da habe ich Fragen aus Gründen. Und dann hat man mir bei Dataflow die Möglichkeit eingeräumt, das Consulting zu gründen, was ich immer noch alleine mache, mittlerweile seit roundabout 5 Jahren, und beschäftige mich Tag ein, Tag aus mit, ich will nicht mehr sagen, nur kalkulatorischen Themen oder Themen, die irgendwie mit Zahlen zu tun haben, sondern oft auch mit individualisierter Problemlösung. Wenn unsere Bordmittel vielleicht nicht immer eine Antwort mit einem Knopfdruck rausgeben können, landen solche Fälle auch parallel häufig bei mir, wo wir uns mit den Firmen zusammen überlegen, wie man am Ende zu einer Lösung kommt, die im Idealfall auch noch einen gewissen Pragmatismus mitbringt. Und das ist das, was ich eigentlich mittlerweile als meinen Job ansehe. Ich löse Probleme. Ich löse Probleme nicht in der Form, wie es der Support tut. Es druckt nicht, was ein sehr wertvoller Bereich bei uns ist, wie ich finde, weil er jeden Tag x100 Menschen hilft. Bei mir landen eher die Fälle, wo es nicht unbedingt die Antwort Schema F gibt an der Stelle, was unser Support auch schon teilweise tut. Aber aus Grund von, muss man auch fairerweise sagen, Kapazitätsgründen nicht unbedingt immer die Möglichkeit hat, sich eine Stunde oder zwei vielleicht mal mit einer Problemlösung zu beschäftigen. Und das tue ich mittlerweile bei Dataflow und habe viele Kunden und Kundinnen, mit denen ich häufiger zu tun habe. Also meistens ist es so, dass Menschen, die mir über meinen Job hier begegnen oder die ich kennenlernen darf, dass wir uns häufiger hören. Manchmal in einem gewissen Turnus, manchmal unregelmäßig, regelmäßig. Das ist unterschiedlich. Aber der Hauptteil meiner Arbeit, ich würde sagen etwas mehr als die Hälfte, ist das Begleiten von Firmen bei der Erarbeitung ihrer Kennziffern. Im Prinzip Erarbeitung zusammen Plankostenrechnungen und der dabei notwendige Wissenstransfer, weil ich persönlich sage, im Idealfall habe ich meinen Job so gut gemacht, dass die Firmen mich nachher nicht mehr brauchen dafür, weil das Wissen transferiert wurde.
Ja, wir haben jetzt das Thema Transparenz uns mal ausgesucht. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, mehr ehrlich gesagt. Irgendwie hatten wir, glaube ich, über einen Kunden gesprochen und da ging es darum, ja, warum nicht mal die Angebotspreise öffentlich machen,
ja,
dass auch die Mitarbeiter wissen, worum es geht und so weiter. Und das bei vielen irgendwie ein Thema ist, weil wenn wir beispielsweise unsere Apps zeigen, dann heißt ja, aber dürfen die Mitarbeiter denn, die dürfen aber nicht die Preise sehen und so weiter. Das kommt sehr, sehr oft. Mhm. Und da hatten wir irgendwie mal ein bisschen drüber telefoniert. Aber bevor wir da in das eigentliche Thema einsteigen, vielleicht mal die Frage, warum, also ich gehe davon aus, dass Transparenz dir sehr wichtig ist, so kenne ich dich, wir kennen uns, wie gesagt, ja schon über ein halbes Leben lang. Genau, warum ist dir das wichtig persönlich?
Ich halte Transparenz für eine Art und Weise, für eine Fähigkeit von Menschen im Umgang mit anderen Menschen, salopp gesagt, um sich auf Augenhöhe mit denen zu begegnen. Und Transparenz ist ja erstmal ganz vielschichtig. Also transparent kann erstmal sein, dass ich ein Papier habe, das eine gewisse Transparenz hat. Und am Ende stellt es ja in einem Betrieb eine Art, eine Philosophie, eine Art der Geschäftsführung dar, wie man mit Informationen umgeht. Und das, was ich häufig sehe, und das ist nicht nur privat, sondern auch beruflich, dass Menschen sehr gerne immer sich damit schmücken oder anderen sagen, was sie alles geschafft haben, was alles gut war. Und Transparenz hat aber beide Seiten. Also Transparenz ist auch, dass ich Fehler kommuniziere. Und ich denke, Transparenz ist nicht alleine nur singulär zu betrachten, sondern es hat für mich sehr viel im Umgang mit Menschen zu tun oder mit dem Umgang mit Menschen zu tun. Und Betriebe arbeiten halt interessanterweise hauptsächlich mit Menschen, die zwar auch Maschinen bedienen und Material einbauen, aber am Ende besteht diese Branche im Kern aus den Menschen, die in der Branche tätig sind. Deswegen finde ich Transparenz ist... Bitte?
Ja, würdest du sagen, Transparenz ist gleich Vertrauen?
Vertrauen entsteht durch Transparenz, würde ich sagen, ja.
Ja, aber wie kann ich denn als Chef, der hier jetzt transparent sein möchte, überhaupt vernünftige Sachen mitteilen? Also ich glaube, das ist, glaube ich, das Schwierige an der Sache überhaupt. Also wir reden ja nachher hier um Zahlen und so weiter und ich hatte mit Tobi telefoniert, wo ich gesagt habe, ja, damals gab es halt auch mal vom Chef so letzter Arbeitstag irgendwie am Platz eine Weihnachtsansprache. Und da soll es in dieser Folge auch drum gehen, so deine Einschätzung, was sollte ich als Chef dann irgendwie da sagen und welche Zahlen sollte ich irgendwie auch im Petto haben und wie kann ich welche Zahlen überhaupt haben, die Leute auch verstehen, weil darum geht's ja auch. Also wenn ich natürlich transparent bin und hau den Leuten irgendwelche Kennzahlen um die Ohren, Leute verstehen das gar nicht, ist die Frage natürlich, ist das jetzt eine echte Transparenz, will ich den Mitarbeitern irgendwie nur ein gutes Gefühl geben? Und die Leute verstehen das eigentlich gar nicht, sondern die hören nur, ah ja, Firma läuft gut, alles super. Oder ist das wirklich was, wo ich mal sage, hier, ihr könnt daran teilhaben und ich will euch da teilnehmen lassen. Das ist, glaube ich, das Thema, ne?
Wenn du den Eingang deiner Frage und den Ausgang zusammennimmst und den mittleren Teil gedanklich kurz ausklammerst, also was sage ich auf einer Weihnachtsansprache und was gebe ich denen mit, dann ist meine Überzeugung, dass Transparenz nicht auf einer Weihnachtsfeier singulär stattfindet, sondern dass Transparenz eine gelebte Firmenphilosophie darstellt. Und dass, wenn jemand im Juni Interesse daran hat, wie mein Betrieb läuft, würde ich diese Zahlen offenlegen an der Stelle. Was ich offenlege, ist differenziert zu betrachten, weil es gibt Werte, mit wie du sagtest, da kann ein Gartenlandschaftsbauer, weil er nicht in der Betriebswirtschaftslehre oder kaufmännischen Lehre drinsteckt, erst einmal nichts anfangen. Aber wenn ich auf einer Weihnachtsfeier wäre, würde ich persönlich diese Plattform nicht wählen, um über solche Zahlen zu reden, weil für mich gedanklich eine Weihnachtsfeier dafür da ist, dass Leute Spaß miteinander haben, sich auf die Feiertage einstimmen und nicht unbedingt sich mit Zahlen des Unternehmens auseinanderzusetzen haben, wenn ich Geschäftsführer wäre. Das würde ich separat machen, wo ich die Zeit mit meinem Betrieb meinen Menschen einräume, die freitags reinhole, 12 Uhr Grill anschmeiße und dann reden wir darüber, wie es dem Betrieb geht. Das wäre allerdings etwas, was ich zu einem regelmäßigen Turnus machen würde. Und dann an der Stelle so aufbereitet, dass es im Gartenlandschaftsbau jemand versteht. Und das kann dazu führen, dass ich sage, wie viel Geld habe ich beispielsweise für einen Bagger in die Hand genommen. Denn Transparenz soll für mich ja gedanklich jetzt nicht unbedingt der Mittel zum Selbstzweck sein, sondern es soll ja ein Benefit raus entstehen, im Idealfall für beide Seiten, AG, AN-Seite. Und wenn ich einem Mitarbeiter auf der Baustelle zum Beispiel einfach mit auf den Weg gebe, transparent mit auf den Weg gebe, was dieser Bagger an Wert hat und wie viel Wertverlust dieser Bagger erfährt, wenn wir mit ihm nicht vernünftig umgehen, dann hat der Mitarbeiter ganz andere gedankliche Werkzeuge an der Hand, um selber für sich zu überlegen, wie behandle ich das Gerät, das mir nicht gehört, weil es ist ja nicht mein Eigentum. Dementsprechend gehe ich vielleicht sorgsamer damit um. Ja, der Benefit kann raus sein, dass der Mitarbeiter am Ende tatsächlich sorgsamer mit Materialien oder Geräten oder Werkzeugen umgeht. Der Benefit kann aber auch für den Arbeitgeber sein, dass wenn daraus kein positiver Effekt entsteht, ich einen anderen Rückschluss daraus ziehen könnte, ob dieser Mitarbeiter mir vielleicht weiterhin so viel wert ist, wie ich bislang gedacht habe. Ja, also zweiter Punkt dazu ist, rede ich wirklich über Transparenz oder rede ich über eine, ich nenne es mal Symbolpolitik? Ja?
Ja.
Wir sagen, wir sind transparent, aber eigentlich sind wir es nicht. Ja. Und deswegen ist Transparenz nicht nur auf ein einzelne Message zu sagen, dass ich sage, unser Gewinn ist so hoch. Mit dem Gewinn kann der Mitarbeiter überhaupt nichts anfangen am Ende, weil er die Relation nicht kennt. Also ich bin nicht unbedingt der Fan davon, mit Kennziffern jetzt um sich zu schmeißen, um einem Vorarbeiter oder um meinen klassischen Fachkräften draußen mitzuteilen, wie hoch die Rentabilität oder der Deckungsbeitrag pro Stunde war. In der Bauleiterebene kann das wieder anders sein, ja. Also die Zielgruppe definiert, glaube ich, so die Information, die notwendig ist oder wie eine Information aufzubereiten ist. Und vor allem habe ich nachher einen Profit auf irgendeiner Seite da draus. In Richtung Mitarbeiter finde ich zum Beispiel Lohn- und Gehaltstransparenz sehr wichtig.
Vielleicht, bevor wir jetzt, es sind ja viele Themen, die wir jetzt gerade hier aufmachen. Aber also wie gesagt, ich habe Anstoß unseres Gesprächs war ja quasi, dass viele Kunden immer sagen, ja, ich will nicht, dass die Mitarbeiter wissen, was ich in Rechnung schreibe oder was ich in Rechnung stelle, was der Auftragsbestand ist. Was denkst du, woher diese Angst kommt, da eine Transparenz zu haben?
Ich glaube, das hat etwas mit einem klassischen hierarchischen Denksystem zu tun. Das sind Zahlen, die mich nur als Chef zu interessieren haben. Die Angst dabei ist, glaube ich, dass man meint, etwas offen zu legen, wo jemand anderes einem eventuell einen Strick draus drehen könnte.
Das ist
die Zahlen
aber ja eigentlich
gegen mich
dann auch,
verwendet werden.
Ja, oder dass man denkt vielleicht, ja, der verdient hier so viel Geld und ich bekomme nur das oder so, dass man so.
Ich gebe Kontrolle ab vielleicht auch, ja. Also so der Gedanke des Kontrollverlustes, weil nur wenn ich der Herr oder die Herrin über dieser Zahl bin, bin ich auch nur der Mensch, der diese Zahl beeinflusst, obwohl es ein Trugschluss ist, weil alle anderen Menschen wieder dazu beitragen, um diese Zahl überhaupt am Ende berechnen zu können. Ich weiß nicht, ob das Angst ist. Es kommt natürlich auch immer auf Betrieb zu Betrieb an. Wie ist der Betrieb grundsätzlich aufgestellt? Also ich glaube nicht, dass man Transparenz alleine nur in Form von Angst definiert, sondern in der Regel würde ich vermuten, ich habe jetzt keine empirischen Daten dafür, aber so aus der Erfahrung heraus sind die Betriebe, die eher nicht so transparent mit ihren Zahlen umgehen, auch die Betriebe, die eher ungerne oder ein Problem damit haben, Verantwortung abzugeben an andere Menschen.
Ja. Aber kann ein autoritär geführter Laden denn auch transparent sein?
Ich denke schon.
Wie?
Indem er ein ganz klares Portfolio hat, welche Zahlen er an die Menschen weitergibt, weil er der Meinung ist, am Ende hilft es ihm trotzdem. Aber trotzdem die Entscheidungen sehr zentralisiert führt. Also ich kenne auch 2, 3 Betriebe, die so, ich würde sagen, aufgestellt sind, wo eher Entscheiderebene immer in der höheren Bauleitung, in der Regel mit Prokuristenrolle oder eben kaufmännische Leitung, Einkaufsleitung oder Geschäftsführung liegt, aber trotzdem Zahlen, Mitarbeiterbewertungen zum Beispiel, wie die Mitarbeitergespräche gelaufen sind und wie die Rankings, da gibt es so ein Ranking-System in dem Betrieb, wo Menschen im Mitarbeitergespräch bestimmte Punkte kriegen aus dem Gespräch heraus über die Bewertungen der letzten Arbeiten. Und die werden dann in diesem Betrieb, den ich gerade im Kopf habe, werden die auch offengelegt. Ja, um mal zu vergleichen, weil wenn dann der eine fragt, hör mal, transparent, der kriegt 19 Euro, hat er mir gesagt, oder 22, ich kriege aber nur 20. Okay, guck dir mal die Rankings an, dann weißt du auch warum.
Aber spannendes Thema eigentlich, ne, weil ich glaube, in Deutschland ist es ja, also im Ausland ist es, glaube ich, viel offener, was so Gehälter und so weiter angeht. In Deutschland ist es ja sehr, sehr verschlossen, oder? Also klar, es gibt den Tariflohn, der ist sehr transparent zu finden.
Ja, auch in der Behörde, ne? Bauhof und
Behörde
so
auch. Auch. Und ja. Da gibt es diese, die einzelnen Tarifverträge, die man sich auch anschauen kann und so weiter, aber so den tatsächlichen Lohn, da wird ja irgendwie ungern drüber geredet, habe ich so den Eindruck, oder?
Ja. Also meine Schwägerin, die wohnt in Schweden. In Schweden kann jeder Mensch von jedem anderen Menschen nachgucken, was er, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das Gehalt, Lohn oder Steuererklärung, aber irgendetwas, was beim Staat abgegeben werden muss, kann jeder andere bei dem einfach nachfragen. Gehört einfach zur Mentalität des Landes.
Ja, okay.
Das ist vielleicht wirklich so ein deutsches Ding.
Aber woran liegt das? Mentalität?
Wir bauen auch gerne in kleinen Siedlungen 2 Meter hohe Doppelstabmattenzäune mit Sichtschutz, um uns einzukerkern an der Stelle. Also das ist in der Stelle, glaube ich, etwas, was nicht nur auf das Gehalt zu tun hat. Vielleicht sind
aber würdest
wir
ein... Aber würdest du das öffentlich machen? Also wenn du jetzt gerade bei Unternehmer wärst und würdest sagen, hey, warum machen wir ein Geheimnis drauf? Jeder soll ja wissen, was er wert ist oder verdient.
Ob ich öffentlich machen würde innerhalb des Betriebes oder in Richtung Öffentlichkeit?
Ja, innerhalb des Betriebes.
Ich würde beides machen. Ich würde nicht, also natürlich extern, nicht personalisiert, ja, weil aus Datenschutzgründen darf ich ja nicht extern kommunizieren, wer was verdient. Bei mir wüssten Leute, was andere verdienen. Definitiv. Aber die wüssten auch, was ich verdiene. Und wenn die Diskussion dann kommt, ja, okay. Ich muss mich als Geschäftsführer in der Regel erstmal um meine gesamte Abgabenlast, Lohn, Nebenkosten technisch selber kümmern. Ja, also wenn da vielleicht das Doppelte steht, heißt das nicht, dass am Ende das Doppelte unterm Strich rauskommt. Das ist mal der erste Fehlschluss, der häufig dann von Arbeitnehmerseite kommt. Und extern offen mit meinem Betrieb umzugehen, wäre für mich tatsächlich ein Marketingmedium an der Stelle oder ein Marketingmechanismus, der zur Mitarbeitergewinnung da ist. Weil warum soll ich ein Geheimnis draus machen, wenn ich doch, ich will ja Fachkräfte haben. Ich habe ein Problem mit Fachkräften, haben wir alle, kennen wir, seit 10 Jahren ungefähr, sind alle am Nörgeln, dass wir zu wenig Fachkräfte haben, obwohl die Mitarbeiterzahl permanent steigt, interessanterweise. Was eher wieder so Potenzial und Angebot und Nachfrage definiert. Aber wenn ich jetzt hingehe und sage, ich gebe bestimmte Zahlen, wieder selektiert, nicht meine komplette Summensaldenliste, nicht meine gesamte Finanzbuchhaltung, aber gewisse Zahlen, die ich persönlich als vorteilhaft nachher bewerten würde, dass Menschen, wenn die diese Information schon im Vorfeld haben, kommen die lieber zu einem Bewerbungsgespräch. Auf jeden Fall.
Welche Zahl wäre das genau?
Also ich würde zum Beispiel Gehaltsstrukturen an der Stelle offen, ich würde nicht dahin schreiben, dass man bei uns eine Schale Obst gratis kriegt zum Mittag, ja, und dass die Kaffeemaschine kostenfrei ist. Das sind so Sachen, da frage ich mich tatsächlich bei ausgeschriebenen Stellen immer, was soll das? Sondern ich würde Zahlen und Informationen weitergeben, die normalerweise eben nicht weitergegeben werden. Um im Vorfeld schon zu sagen, ich mache da kein Geheimnis draus. Auch nicht, wenn du noch nicht bei mir bist, das darfst du gerne wissen. Ob der Mitbewerb das weiß oder nicht, definiert sich für mich die Frage ehrlich gesagt nicht. Weil nur weil der Mitbewerber etwas am Markt macht, heißt das nicht, dass ich das auch tun muss. Und Tobias, vielleicht erinnerst du dich an die Aussage von meinem Vater, als wir mal vor x Jahren bei ihm zu einer Vertriebsschulung waren, als er sagte, angenehm anders als alle anderen machen. Die 5 A's, ja. Ich würde das bei Transparenz wieder als Leitmotto setzen, dass ich sage, hey, ich gebe Informationen raus, wo die Mitarbeitenden, die potenziell zukünftigen Mitarbeitenden, huch, wieso gibt der mir diese Info schon? Weil ich damit ja im Vorfeld schon einen Vertrauensbonus extern rausgebe. Was derjenige daraus macht, ist eine andere Frage.
Ich bin so ein bisschen... Wenn ich das so offen mache, dann muss ich ja auch voraussetzen, dass das Verständnis für die Zahlen da ist, oder? Also ich muss eigentlich erstmal dafür sorgen, wenn jetzt, keine Ahnung, ich selbstständig bin in einem Einzelunternehmen und dann mir da entsprechend dann transparent offenlege, wie viel Geld ich mir aus der Firma ziehe.
Nein. Geschäftsführungsgehalt wäre für mich eine interne Zahl, keine externe Zahl. Aber intern dürften die Leute.
Ich meinte intern. Also ich bin wieder bei intern gerade noch. Das beschäftigt mich gerade noch, genau. Ja.
Ja, ich glaube, das hat wieder etwas mit der grundsätzlichen Einstellung damit zu tun, dass mir auch persönlich egal ist, ob jemand anderes weiß, wie viel ich verdiene. Mich juckt das ehrlich nicht. Ob jemand weiß, wie viel ich verdiene oder nicht, wenn derjenige daraus einen Bewertungsmaßstab ableitet, wie er mich findet, dann ist das tendenziell nicht meine Philosophie, mit der ich zu tun habe. Und in einem Betrieb würde ich es persönlich erst einmal genauso managen, dass ich sage, ja, ich kriege im Monat 10.000 Euro und habe ein Unternehmer, Unternehmerinnengehalt von 120.000 Euro. Dann könnte an der Stelle jemand sehr schnell Schnappatmung in der Bauleitungsebene kriegen, wo wir heutzutage aber auch jenseits der 70.000 in der Regel sind, ja, also eher bei den 80.000 pro Jahr im Schnitt. Gar nicht mehr so weit entfernt, mit dem Unterschied, dass die in der Regel ja erstmal nicht wissen, dass mich der Mitarbeiter nicht 80.000 Euro kostet, sondern zuzüglich nochmal roundabout 28%, 29%. Dann bin ich sogar fast beim gleichen Kostenfaktor. Der Unterschied ist, derjenige, der die 90.000 oder 80.000 verbrieft bekommt, trägt kein unternehmerisches Risiko. Das trage ich mit meinem Eigen- oder Stammkapital in der GmbH oder in der Einzelunternehmung, wenn es schlecht läuft, sogar mit meinem Fernseher oder mit meiner Couch. Ja? Also deswegen, ja, man kann sich angreifbar machen. Die Frage ist halt immer, wie kommuniziert man es? Man gibt kein Dossier raus, wo einfach eine Zahl ist, sondern man überlegt sich, was sind Informationen, die im Betrieb dazu führen, dass wir, ich nenne es mal das Wir-Gefühl, Teambuilding-Gedanke. Ja? Dass wir okay,
welche
nicht
Zahlen
immer,
wären das?
Welche Zahlen ich rausgeben würde? Ich würde an der Stelle rausgeben, wie viel Umsatz machen wir? Ja? Wie viel Umsatz macht eine Stunde von jedem Mitarbeiter draußen im Schnitt? Einfach um den Mitarbeitenden zum Beispiel schon mal wertschätzend mit auf den Weg zu geben, wie viel ihre eigene Arbeit an Wert hat. Also wo wird der Wert generiert? Weil wenn ich weiß, dass meine Arbeit, die ich tue, pro Stunde so viel Geld generiert, dann glaube ich persönlich felsenfest, dass das bei mir eine andere Herangehensweise bezüglich Verantwortung, also Verantwortung meiner eigenen Leistung gegenüber, dass ich sage, wenn ich das Geld generiere, trage ich jede Stunde einen Stundenanteil zu diesem Gesamtkonstrukt bei. Und dann muss ich das in Relation setzen, um zu sagen, hey, die kriegen 65 Euro die Stunde und ich kriege nur 22. Und dann würde ich einmal aufdröseln, wie setzen sich die 60, 65, 70, wir gehen mittlerweile bei der Hälfte der Kunden und Kundinnen mit vielen Gemeinkosten über die 70er-Grenze beim Verrechnungswert. Und dann würde ich einmal ganz klar mit einem Kuchendiagramm, Balkendiagramm, Tortendiagramm, wie man es möchte, aufschlüsseln, wie setzt sich dieser Preis zusammen? Und dann an konkreten Beispielen, wie zu sagen, Lohnnebenkosten erstmal on top, Einzelkosten und wir brauchen dann an der Stelle einen Block für die Verwaltung. Pro Stunde muss in der Verwaltung so viel passieren. Ich habe einen neuen Bagger gekauft, um wieder bei dem Beispiel zu bleiben. Wie viel Euros von der Stunde ist eigentlich der Bagger, den wir sonst nicht abrechnen, weil er in den Gemeinkosten drin ist? Und dann habe ich am Ende noch einen kleinen Teil Überschuss. In der Regel im Schnitt in der Branche 8% plus minus. Das ist gar nicht so viel mehr. Ja, das heißt, wenn ich einmal erläutert habe, wie sich dieser Preis zusammengesetzt hat, aus welchen Puzzleteilen ist er überhaupt entstanden, dann schüre ich und fördere ich auf der anderen Seite wieder das Verständnis und meiner Überzeugung nach auch die Akzeptanz dieser Zahl gegenüber. Der Diskrepanz, der Differenz zwischen meiner eigenen Zahl und der Zahl, die der Betrieb dafür abrechnet. Eine weitere Zahl wäre beispielsweise Zufriedenheitsquoten von Kundinnen und Kunden. Dass ich, wenn ich eine Baustellenabnahme habe, einen ganz klaren Leitfaden, Gesprächsleitfaden habe, wo ich persönlich in meinem Betrieb durchgehen würde, um gewisse Sachen abzufragen. Und die würde ich benchmarken lassen, wie wir vorhin hatten, mit einem Rating von 1 bis 10. Wie sind Sie dazu eingestellt? Wie ist das gelaufen? Wie war die Freundlichkeit der Mitarbeitenden? Wie war die Pünktlichkeit auf der Baustelle? Wie war der Umgang mit Ihrem Haustier? Oder was einen alles sonst noch interessiert, was so wieder ein Bild des Unternehmens am Markt ja insgesamt vielleicht für eine Markenbildung generiert. Und das würde ich auch offenlegen, zu sagen, hey, cool, das, was wir letztes Jahr gemacht haben, das hat dieses Jahr wirklich Benefit rausgeworfen. Wir haben Profit rausgeschlagen, weil dieses Jahr waren die Kundinnen und Kunden zufriedener. Wir waren zeitiger an den Baustellen, wir sind nicht so oft rumgegurkt, weil wir unsere Materialbeschaffung besser organisiert haben und so weiter. Das könnte eine Zahl sein, die ich meinen Leuten mitgebe. In meinem internen Intranet-Portal, Wiki oder welche Quelle ich dafür nehme, könnte meine Mitarbeiter könnten meine Mitarbeitenden aber auch beispielsweise in der Bauakte nachgucken, wie viel die Lohnspannen sind. Ja, also wer so lange da ist. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht ganz fit mehr, wie die DSGVO heutzutage ist, ob es DSGVO-konform ist, wenn ein Mitarbeiter durch mich weiß, wie viel der andere verdient, das weiß ich nicht. Aber Lohnspannen zumindest nach Tarif auszugeben, um zu sagen, wenn du so lange dabei bist, du willst mehr verdienen, nimm Personalverantwortung auf dich, mach einen Ausbilderschein, dann können wir über eine höhere Stufe an der Stelle reden. Ja, das ist jetzt erstmal nichts, was die Mitarbeitenden nicht selber auch beim BGL oder VGL nachgucken könnten, aber sind wir ehrlich, wer macht das denn? Am Ende wird das genommen.
Entschuldigung, würdest du sowas wie Stundenkonten auch dann öffentlich machen?
Also wer mehr Stunden gekloppt hat im Jahr oder was?
Ich glaube, das kommt auf, also ich möchte nicht Ja oder Nein sagen. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst und es kann zu einem sportlichen Wettstreit führen, der positiv ist, der aber auch negative Effekte mit sich bringen kann. Ja, weiß ich nicht, weil das würde ich dann in meinem speziellen Betrieb von der Art meiner Mitarbeiter abhängig machen. Wenn ich einen öffentlichen, im AUA-Bereich tätigen Betrieb habe, der nur im Akkord 10 Stunden jeden Tag knallt, weil wir den Preis nach unten müssen durch mehr Produktivstunden, dann kann das mit Sicherheit ein adäquates Mittel sein, damit der Kalle auch mal seinen Allerwertesten in die Gänge kriegt.
Das war
Kalle ist ein Platzhalter, darf auch Willi Franz oder wie auch immer heißen. Ja.
Fehler fehlen mir jetzt da. Wie würdest du Fehlertransparenz darstellen?
Ja, vor allem, wenn jetzt irgendwie Leute sagen, ach ja, irgendwie so grob, die Zahlen habe ich ja, irgendwie hau ich ja, dann ich mal raus. Ja, ich würde vielleicht
wissen, was haben wir denn an, Reparaturarbeiten an Baustellen oder so gehabt, oder was haben wir generell an Kosten bei Geräte gehabt, wo vielleicht Fehler passiert sind. Würdest du sowas?
Also auf jeden Fall. Wir bleiben wieder beim Beispiel Bagger. Wenn ich dieses Jahr eine blöde Reparatur an meinem Hydraulikzylinder des Arms habe, weil jemand blöderweise beim Drehen die alte Eiche mitgenommen hat, die sich nicht daran stört, wenn das Wildschwein schräge Bagger sich an ihr schabt, dann habe ich an der Stelle 10, 15, 20.000 Euro Kosten gehabt, die vollkommen unnötig gewesen sind. Das ist keine Schönwetterpolitik an der Stelle, Transparenz darzustellen, sondern auch zu sagen, Leute, ich muss nächstes Jahr 30 Cent den Preis anziehen, weil ihr den Bagger kaputt gemacht habt. Natürlich immer ein bisschen aufpassen, ohne das Personal Blaming an der Stelle, dass ich hingehe und einen Mitarbeiter auf der Weihnachtsfeier an den Weihnachtsbaumpranger tackere, weil der den kaputt gemacht hat. Also
es schmaler kommt, Grad.
Absolut, absolut. Nichtsdestotrotz bin ich der festen Meinung, dass wenn ich Transparenz leben will, dann muss ich auch ungeliebte und schlechte Nachrichten transparent darstellen. Weil ich kann nicht immer nur sagen, uns geht's gut, uns geht's besser. Das ist der klassische Mechanismus, der bei Aktien, Vollversammlungen, AGs halt eben stattfindet. Das letzte Jahr war super, Vertrieb hat mehr gemacht, dies, das, jenes. Ja, da muss ich an der Stelle sagen, ja, dann lasst es einfach. Dann schickt ein PDF raus und gut ist. Transparenz bedeutet auch, dass ich sagen muss, wir mussten uns von Lieschen Müller-Lüdenscheid leider trennen, weil sie nicht mehr zu unserer Unternehmensphilosophie passte. Sie hat im Büro konsequent gegen unsere Methodiken gearbeitet, was uns im Büro einfach das Leben schwerer gemacht hat. Und deswegen haben wir uns in Einvernehmen von ihr getrennt. Und nicht so sagen, sie ist jetzt nicht mehr da, weil das führt zu Flurfunk. Sondern an der Stelle Kommunikation sowohl im Positiven wie im Negativen offen darzulegen.
Aber was würdest du sagen, wie sollte man am besten umgehen, wenn ich als Chef jetzt eine Entscheidung treffe und dann sage, wir trennen uns von Lieschen Müller, aber alle anderen Mitarbeiter von der Baustelle sagen, das verstehe ich nicht. Warum machen wir nicht das? Warum machen wir nicht das? Hätten wir nicht das besser machen sollen? Wenn alle.
Würde ich meine eigene Entscheidung hinterfragen.
Ja.
Dann würde ich meine eigene Entscheidung hinterfragen, weil eventuell die offengelegte Transparenz dazu führt, dass ich eine Information von Arbeitnehmerseite bekomme, die ich zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung noch nicht hatte und jetzt eventuell meine eigene Entscheidung anders ausfallen wird, weil ich eine andere Informationslage habe. Wenn diese Mitarbeiterin für den Betrieb, egal ob ich im Büro der Meinung bin, dass sie nicht die produktivste ist, sondern sie mir eigentlich... kriege ich immer Bauchschmerzen, wenn ich sehe, wie sie arbeitet. Aber ja. Wenn die Kommunikation mit der Baustelle super läuft und von der Baustelle keine Klage an der Stelle kommt, kann es natürlich auch dazu führen, dass ich sage, vielleicht sollten wir mit Lieschen nochmal sprechen, ob sie nicht doch bleiben möchte. Und dann bin ich als Unternehmer doch vollkommen frei da drin, eine Entscheidung auch als falsch zu deklarieren. Ich treffe ja Entscheidungen immer nur mit dem Wissensstand von heute. Also ich sag's meinen Kundinnen und Kunden immer, niemand steht in der Regel morgens auf, steht vorm Spiegel und sagt so, heute ist ein guter Tag, um eine schlechte Entscheidung zu treffen. Ja. Sagen in der Regel recht wenige, ja.
Ja.
Also es sei denn, naja, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen, wenn ich dann morgens aufgestanden bin und habe eine schlechte Entscheidung getroffen, weil ich vielleicht auch ein schlechtes Wochenende hatte, dann ist es doch Mittwoch vollkommen okay, wenn ich sage, hey Lieschen, war Kacke von mir, ja. Vielleicht habe ich sie noch nicht gekündigt, vielleicht bin ich montags morgens mit schlechter Laune ins Büro gekommen und habe sie zusammengefaltet.
Ja, wenn sie schon gekündigt ist jetzt?
Wenn sie schon gekündigt ist und ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, steht es mir frei, mit ihr zu sprechen, um zu gucken, ob man das eventuell wieder gerade biegen kann oder ob ich es bei mir als Fehlentscheidung verbuche und sage, hey Leute, habe ich nicht mehr gekittet gekriegt, tut mir leid. War ein Fehler von mir, auch ich mache Fehler genauso wie ihr mit dem Zylinder des Arms.
Ja.
Auch das ist Transparenz, ja? Ja, dass Chefs und Chefinnen und alles, was im Büro passiert, auch Fehler machen, weil Menschen Fehler machen.
Sowas wie Fake, fällt mir gerade jetzt irgendwo drüber sprechen, sowas wie, oh, habe ich mich total verkalkuliert.
Ja.
Soll ja mal vorgekommen sein.
Ja.
Macht man das öffentlich?
Ja, würde ich tun. Ja, würde ich tun. Wenn ich an der Stelle eine Fehlkalkulation getroffen habe und meiner Baustelle viel zu wenig Stunden mitgegeben habe, dann ist es nicht das Problem der Mitarbeitenden gewesen, dass sie zu langsam waren, sondern dass ich ihnen zu wenig Zeit über den Umsatz erkauft habe. Und das muss ich kommunizieren, damit meine Leute draußen nicht denken, dass sie zu langsam waren.
Wie oft würdest du das machen, wenn das passiert?
Was, wenn die Baustelle schlecht gelaufen ist? Mit dem Vorarbeiter?
Naja, und
dem
wenn ich jetzt, keine Ahnung, jede zweite Baustelle zu knapp kalkuliert habe, dann macht man sich ja irgendwann auch lächerlich, oder?
Und dann habe ich andere Probleme, Tobias.
Ja.
Dann habe ich nicht das Problem Transparenz, sondern dann habe ich das Problem, dass ich meinen Job nicht kann. Dann ist eher das Schulungsthema Kalkulation und nicht Transparenz. Ja. Oder Kommunikationsform. Ja, wieder Kausalität, wo fängt die Kette an? Und das ist das, worum es, finde ich, bei Transparenz viel geht, ja, dass man weiß und erfährt, was ist gut, was ist neutral, was ist schlecht, damit ich im Idealfall nachher wieder bessere Entscheidungen treffen kann. Wir haben dieses Thema bessere Entscheidungen treffen, Bauchgefühl über die Jahre immer mal wieder im Podcast gehabt. Und ich spreche auch mit Kundinnen und Kunden immer darüber. Die sagen dann immer, ich hätte gerne eine Lösung. Am Ende ist es ja immer, dass ich eine individuelle Lösung für ein spezifisches Problem brauche. Und wenn ich dadurch mehr Informationen, bessere Informationen bekomme, weil ich transparenter mit Informationsflüssen umgehe. Es ist doch merkwürdig. Auf der einen Seite fordere ich zum Beispiel von meinen Mitarbeitenden auf der Baustelle, dass die mir ganz klipp und klar sagen, wie lange die morgens auf dem Hof waren, wie lange die im Auto saßen und wann die auf der Baustelle waren. Aber wenn umgekehrt jetzt beispielsweise der Mitarbeiter den Chef mal fragen würde, sag mal, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Da würden wahrscheinlich ziemlich viele Chefs oder Chefinnen Schnappatmung kriegen, was der Kollege sich jetzt gerade einbildet, mich zu fragen. Das hat ihn nicht zu interessieren. Ich würde dem ganz klar sagen, wie mein Arbeitsalltag stattfindet, damit der nicht denkt, dass ich für 120.000 Euro die ganze Zeit meinen geleasten Firmenwagen um den Block kurve, sondern was meine Arbeit ist. Deine Arbeit sind Produktivstunden draußen. Meine Arbeit ist das Management dieses Unternehmens, die Geschäftsführung. Ja, weil ich nicht Chef bin, ich bin Geschäftsführer. Und das würde ich genauso kommunizieren.
Mich hinlegen im Büro.
Ja, ja. Wenn man die Startseiten von manchen Internet-Explorern oder Chromes oder so weiter sieht, wo man manchmal so über einen Service landet, dann hat man schon Fragen.
Nein, das Thema lassen wir jetzt bitte.
Das lassen wir außen vor, bitte. Ja. Das ist dann zu transparent.
Ja. Kann sein. Ja.
Also wo ist die Grenze, ne, wäre die Frage, ja, genau.
Ja, total. Es gibt dafür nicht die pauschale Antwort, ja, weil am Ende ist es natürlich auch ein Mindsetting des Menschen, der diesen Betrieb führt, dem er gehört in der Regel. Oder der ihn übernommen hat, der Namensgeber ist. Und je nachdem, wie Menschen in ihrem eigenen Verhalten aufgestellt sind, spiegelt sich's meistens auch in der Art der Geschäftsführung wieder.
Ist es nicht ein bisschen Gefahr im Unternehmen, wenn ich solche vergleichbaren Sachen habe, dass das ein Einfallstor fürs Mobbing ist? Also wenn ich jetzt merke, es gibt so ein paar Leute im Unternehmen, die total Low-Performer sind und dass die dann von den Eingesessenen dann eher runtergebuttert werden?
Ja, es hat definitiv Potenzial, Gefahr an der Stelle, berechtigte Sorge. Ich halte beide Parteien, die dann im Clinch liegen, nicht für die Mitarbeitenden, die ich in so einem Unternehmen langfristig binden möchte, weil ich möchte keine haben, die jemand anderen fertig machen, weil er nicht so gut und schnell ist, sondern die ganz im Gegenteil ihm zur Hand gehen dabei, ihm helfen, besser zu werden in dem, was er tut. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch niemanden haben, der dafür bekannt ist, seine Hacke festzuhalten. Also es sind beides, finde ich, Extrembeispiele, die sich gegenseitig dann bekämpfen, aber die nicht den Median meines gewünschten Ist-Zustandes von Mitarbeitenden darstellt. Ich glaube, das ist auch, muss man fairerweise sagen, an der Stelle vielleicht so ein bisschen ein patriarchatisches Ding, weil dieses, wir betteln uns gegeneinander, ist ja eher maskulin konnotiert. Wenn man sich so Männergruppen anguckt, Männerabende anguckt, Kneipenbesuche anguckt, ja, Kickertischturniere und so weiter anguckt, dann ist das tendenziell eher etwas, was die männliche Fraktion.
Hallo?
Was? Ja, hey, ich kicke auch gerne. Ich will das ja gar nicht bewerten. Das ist ja nur eine reine sachliche Beobachtung, dass dieses Battling, ja, wir kennen auch diesen Hennenkampf im Büro, ja, wo wenn nur weibliche Mitarbeitende, dann brauche ich einen Hahn wieder, wie in meinem Hühnerstall. Nein, Frauen sind keine Hühner, Hühner sind keine Menschen, aber Mechanismen sind interessanterweise in Natur sehr ähnlich. Und dann ist für mich die Frage, ob ich, also zu deiner Frage, ob ich diese Mitarbeitenden überhaupt in meinem Betrieb haben will. Und wenn das am Ende dazu führt, dass ich nur noch weniger Mitarbeitende habe und nicht mehr so viele Aufträge machen kann, ja, dann ist eine gesunde Schrumpfung für mich das Ziel, damit ich am Ende morgens am Montag gerne in meinen Betrieb komme und freue mich, dass die anderen im Idealfall auch gerne in meinem Betrieb sind.
Wenn ich diese Kompetenz jetzt nicht selber habe, also erstens, vielleicht Zahlen kriege ich ja wo zusammen oder mit meinem Steuerberater kriege ich die Zahlen zusammen, wenn ich die Kompetenz jetzt selber nicht habe und ja, könnte diese Zahlen ja auch kommunizieren. Aber dieses Vermitteln zwischen den Leuten, was würdest du sagen, was macht da am meisten Sinn? Soll ich mir dann irgendwie jemanden von außen holen? Soll ich mir irgendwie jemanden in der Firma ranzüchten, der das vielleicht macht für mich?
Ich würde mich selber ranzüchten und jemand anderen heranzüchten. Ich halte es nicht für sinnvoll, jemand externen zu holen, der sich dann auf der Weihnachtsfeier vorne hinstellt und eine geschriebene Rede für mich spricht. Das halte ich nicht für sinnvoll. Oder zum Quartal. Ja, genau. Welche emotional, also wenn da jetzt Leute sitzen und dann kommt vielleicht noch im Quartal immer jemand anderes von dem Unternehmen, von dem Institut zu mir, der die Zahlen oder die Zahlen wieder präsentiert, hätte ich jetzt erstmal irgendwie, glaube ich, selber gedanklich Schwierigkeiten, wenn da so jemand Externes vor mir sitzt und dann erklärt, was in unserem Betrieb stattfindet. Hey, der ist doch gar nicht da. Der kennt uns doch gar nicht. Also ja, ich würde mir jemanden heranzüchten und wenn ich selber das nicht kann, ich bin der festen Überzeugung, man kann alles lernen. Man muss nur wissen, wo man fragt und wer es einem beibringen kann. Ich muss lernwillig sein, was für mich eine der Essential-Fähigkeiten von geschäftsführenden Menschen ist, dass sie ihr Leben lang im Idealfall lernen, wie sie ihren Job besser tun und nicht nur den Leuten draußen erklären, dass sie ihren Job besser zu tun haben.
Zum Lernen gehört ja auch Fehler zu machen. Nur jetzt kann man natürlich auch, bevor man jetzt Fehler macht, die vielleicht schon andere gemacht haben, sich auch informieren, welche Fehler gibt's überhaupt. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich möchte einfach, also es ergibt Sinn, was ich jetzt gehört habe, ich möchte einfach ein bisschen transparenter sein oder transparent sein, lassen wir das ein bisschen mal weg. Welche Fehler sollte ich denn vermeiden an der Stelle?
ich sag mal salopp, übers Ziel hinaus zu schießen. Also von heute auf morgen zu sagen, hier habt ihr meine Buchhaltung und jetzt lest. Sondern auch Menschen erstmal dran zu gewöhnen, dass sie auf einmal Informationen bekommen, die bislang nie da waren. Und dann auch wieder sensibel zu gucken, was ist damit jetzt passiert. Also nicht hinzugehen und wie häufig, und ob das jetzt bei Software-Einführung ist oder bei Umstellungen von irgendwelchen Baumaßnahmen, Arbeitsabläufen etc., sondern immer Pakete zu machen, kleine Ziele zu verfolgen, um zu sagen, okay, was ist beispielsweise, wenn ich mit meinem Gehalt, mit Gehältern, mit Löhnen oder mit Arbeitszeiten oder mit Zufriedenheiten transparenter in der Kommunikation umgehe? Was passiert dann als Feedback von der anderen Seite, um wieder eine neue Entscheidung zu treffen, um vielleicht meine Entscheidung zu adaptieren? Fehler, die man nicht machen sollte, und das ist das, was ich vorhin schon mal sagte, ich würde, wenn es um solche Werte geht, die personalisiert sind, mir einmal an der Stelle jemanden dazu holen, der richtig Ahnung von DSGVO hat. Und das hat nur was damit zu tun, damit ich mich nicht angreifbar mache. Ob ich DSGVO gut finde oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Es gibt sie und ich muss damit arbeiten. Und damit ich mich als Unternehmer, Unternehmerin oder als Betrieb nicht angreifbar mache, mache ich mich an einer wissenden Stelle so weit schlau, dass ich sage, das, was ich kommunizieren möchte, ist okay. Das ist sauber. Das ist rechtlich in Ordnung. Und ich mache mich nicht angreifbar damit.
Dieses Thema der Löhne, ne, das ist irgendwie, also ich glaube, echt fast eine eigene Folge fast mal werden. Aber weil ich denke mir halt so, ich bin jetzt ein Galabau-Betrieb und ich habe halt vielleicht einen Mitarbeiter langjährig dabei, der hat irgendwie nie gefragt, dass er mehr Geld will, hat vielleicht den Tarif immer die Erhöhung mitbekommen. Ja. Und dann habe ich aber vielleicht, um halt neue Fachkräfte zu bekommen, neue Leute eingestellt, die unter Umständen vielleicht sogar mehr verdienen, um die einfach zu bekommen. Ja. Aber da ist ja, ich gehe ja vielleicht erstmal davon aus, dass keiner weiß, weil keiner es erzählt. Das ist ja auch immer, steht in manchen Verträgen, bitte nicht über Gehälter untereinander sprechen.
Ist halt nicht Problem, erlaubt.
Das ist, müsste man einen Anwalt fragen. Ja. Also ich gehe vielleicht erstmal davon aus, dass die beide gar nicht wissen, was wer verdient. Wenn ich jetzt sage, ich mache das, habe ich da nicht ein Riesenthema?
Ja.
Ja,
aber das Problem fängt in der Kausalität wieder vorher an. Entweder fängt es da an, dass ich meine anderen Menschen bislang nicht im Lohn so weit angezogen habe, wie es normalerweise fair wäre, weil es halt im Branchenschnitt oder dem Tarif entspricht oder jemand, der leise ist, nicht mehr Geld bekommt, weil, hey, ist ja super, der hat sich ja gar nicht gemeldet, brauche ich dem nicht mehr zahlen. Wäre für mich keine faire, gleich auf Augenhöhe Behandlung meiner Menschen draußen.
Das ist eigentlich eine Zeitreise, die ich ja mache, ne?
Ja.
Also
das
ist genau das Problem, was ich ja jetzt in den nächsten 2-3 Jahren wahrscheinlich bekomme. Ja. Kann ich ja eigentlich vorher schon erledigen, ne?
Absolut, absolut. Also ich finde, dass ich sehe ja täglich fast Lohnwerte und Spannen in Betrieben. Und es gibt Betriebe, die haben relativ niedrige Spannen, die im Durchschnitt aber in der Regel im oberen Drittel sind. Und es gibt Betriebe, die haben sehr niedrige Spannen.
Das habe ich nicht verstanden. Kannst du das nochmal erklären? Das habe ich gerade nicht verstanden.
Wenn ich jetzt sage, ich habe Durchschnittslöhne in einem Betrieb, dann gibt es Betriebe, die haben niedrige Durchschnittslöhne, mittlere Durchschnittslöhne und hohe Durchschnittslöhne. Und in der Mitte, die Betriebe, die im Durchschnittslohn in der Mitte liegen, bei denen habe ich die höchste Spanne zwischen niedrigstem Lohnempfänger und teuerster Stunde, die ich einkaufe. Billigbetriebe, sehr günstige Betriebe, häufig Betriebe, die auf Akkord im öffentlichen Bereich arbeiten, haben eine niedrige Spanne zwischen niedrigem und hohem Lohn, aber insgesamt ein niedriges Lohnniveau. Da gleichen die Mitarbeitenden dann das häufig über deutlich Überstunden aus. Und im oberen Drittel ist es ähnlich. Ja, also diese Spanne ist häufig bei den mittleren Betrieben zu finden. Erfahrungsgemäß oder das, was wir sehen, ist in der Regel, dass die Betriebe, die günstige Löhne haben, sind häufig welche, die im öffentlichen Bereich, Pflasterbetriebe beispielsweise, die im Akkord arbeiten, im Privatkundenbereich, hochqualitativer Gartenlandschaftsbau, sind in der Regel auch die hohen Löhne, die eine niedrige Spanne an der Stelle haben. Ja, und das hat was damit zu tun, welche Magnetwirkung habe ich wieder auf Menschen in der Außendarstellung? sind wir ehrlich, die reden doch alle miteinander, die kennen sich doch alle miteinander. Wir haben ja nun mal eben keine 3,6 Millionen Gartenlandschaftsbau ausgebildete Menschen oder die in der Branche tätig sind, sondern wir haben eine endliche Anzahl an Menschen. Und die sind in der Regel heute sehr gut vernetzt miteinander. Und wenn ein Arbeitsbetrieb, eine Arbeitsstätte, Arbeitsbedingungen schafft, die mir gefallen, ich will gar nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter ist, sondern ein Betrieb, der Menschen fördert, die im Akkord Überstunden knallen, wird Menschen anziehen, die gerne im Akkord Überstunden knallen und umgekehrt.
Aber trotzdem habe ich nicht einfach die Möglichkeit zu sagen, ich klicke jetzt mal ins Internet und guck mal, was müsste ich eigentlich bei der Firma verdienen, wenn ich jetzt diese Arbeit mache.
Nein, hast du aktuell
nicht. Habe ich
nicht. Nein.
Ah. Hast auch diesen nicht? Zugang zu einem Tarif. Also sogar, also jetzt mal streng genommen, weil ich Quereinsteiger bin Tischler und habe irgendwie Interesse jetzt als Landschaftsgärtner anzufangen, habe ich jetzt immer keinen Zugang zu diesen ganzen Lohntabellisten.
Wieso?
Du siehst es ja auch häufig in der Profigruppe bei Facebook oder wenn man da mal reinguckt, aber ewig nicht mehr, aber da war ja auch häufig mal die Frage, ja, was verdient eigentlich wer und wer?
Ne? Genau,
ja. Ja. Aber ich kann doch beim Verband anrufen und fragen. Wenn mich das als Mensch tatsächlich interessiert, dann gehe ich doch zu der Stelle, die Information schafft. Und nicht zu Facebook.
Ja gut, das ist da ist jeder Mensch
unterschiedlich, dich
würde ich sagen.
Bin ich verstanden.
Trifft auf dich zu, wahrscheinlich. Aber jetzt glaube ich nicht auf den Harald, der jetzt irgendwie 20 Jahre Tischler war und jetzt sagen möchte hier, ich möchte mal im Gallerbau anfangen. Der wird jetzt nicht beim Verband Garten, Landschafts- und Sportplatzbau anrufen.
Gebe ich das einmal heute bei Gemini, Google oder welchem anderen Suchbegriff auch immer ein und dann kriege ich sie rausgeworfen. Also die Information, die kriege ich mit einem Einzeiler im Internet gefunden.
Ja. Um dieses Thema der Löhne mal ein bisschen zu verlassen, Ursprungsthema war ja, sollte ich Preise rausgeben von Leistung? Ja. Also wir haben, wieso kommen wir da drauf? Weil wir halt in der App die Möglichkeit haben, Preise anzeigen zu lassen. Und immer wenn ich Preise, ich habe die bei mir standardmäßig drin, wenn ich zeige, oh Gott, das sehen die Mitarbeiter aber hinterher nicht. Nein, kann man ausblenden, alles cool. Aber denke ich mir, warum eigentlich? Also was macht das mit Mitarbeitern, wenn die nur die Zeit sehen und keine Preise oder andersrum gesagt, was verändert das ihre Leistungsbereitschaft, wenn sie sehen, oh, der Garten kostet 400.000 Euro?
Bin der felsenfesten Überzeugung, dass das so ist. Bei dem entsprechenden Mitarbeiterstamm die Verantwortung übernehmen wollen, ihrer eigenen Leistung gegenüber, wenn die wissen, welchen Wert sie dort gerade erschaffen. Dann hat das, glaube ich, ein ähnliches Gefühl, wie wenn ich mir eine Drechselbank kaufe und mein erstes Tischbein zu Hause gedrechselt habe. Das hat für mich keinen monetären Wert, sondern es hat einen emotionalen Wert, weil ich es erschaffen habe. Im Handwerk erschaffen Menschen täglich Bauwerke oder Objekte. Und wenn ich weiß, nicht nur, hey, ich finde die Trockensteinmauer richtig geil, wie ich die gebaut habe, dann habe ich die emotionale Konnotation dazu, dass ich stolz bin, dass ich diese Mauer gebaut habe. Wenn ich jetzt noch transparent weiß, wie viel Wert ich gerade mit meiner Arbeit erschaffen habe, hat das meiner Meinung nach einen höheren Stellenwert bei mir selber als Mensch, wie ich meine eigene Arbeit wertschätze und wie sie auch von anderen wertgeschätzt wird, weil da steckt ja der Begriff Wert drin und wie ich Wert definiere, ist ja die Frage. Es kann ja ein emotionaler oder ein monetärer, finanzieller Wert sein. Wenn ich beide Informationen habe, habe ich mehr Output an der Stelle für mich selber, wie ich damit umgehe und dass ich gerne etwas gut gebaut habe. Fehlerkorrektur an der Stelle direkt wieder mit rein, gedanklicher Exkurs. Wenn ich jetzt hingehe und habe die Mauer schlecht gebaut, dann ist es auch notwendig, dem Menschen mitzuteilen, dass der Betrieb gerade so viel Geld dafür zahlen musste, dass diese Mauer nochmal ein Drittel abgetragen werden musste, neu aufgebaut werden musste, weil dadurch der Wert monetär von dem, was ich erschaffen habe, wieder gesunken ist an der Stelle. Nicht mit einem Deckungsbeitrag pro Stunde, sondern eine harte Zahl. Die Mauer hätte 12.000 Euro gekostet. Wir haben aber leider nur 8.000 Euro Erlös da drin, weil wir 4.000 Euro für Gewährleistung, Reparation, was auch immer hatten. Ich sage ja.
Aber also, das setzt ja auch in beide Richtungen quasi voraus. Ne? Also ich zum einen das Positive, aber ich kann ja nicht nur sagen, ich sag dir nur, wenn du was kaputt gemacht hast, wie viel es wert ist, sondern ich muss ja eigentlich auch sagen, wenn du was gut gemacht hast, was du erschaffen hast, das ist so.
Richtig. Also bei mir würde Transparenz an der Stelle auch mit Partizipation immer einhergehen, ja. Aber das wäre jetzt ein ganz anderes Thema, ja, wo ich sage, meine Leute hätten bei mir eine Beteiligung an dem Überschuss von dem, was sie generiert haben. Damit Menschen an der Stelle von dem, was der Betrieb an Überschuss netto am Ende im Ergebnis generiert hat, auch einen persönlichen Partizipationsfaktor haben. Persönlich davon profitieren und zwar finanziell davon profitieren. Ja, das setzt aber genauso voraus, dass sie wissen, ja, okay, das ist jetzt blöd. Das kostet mich zwar nicht Geld, aber der Überschuss, den wir haben, der ist jetzt geringer an der Stelle, weil ich leider an der Stelle Mist gebaut habe. Ich kenne den Reflex, den du gerade beschrieben hast. Sobald irgendwas bei uns mit Preisen ist, kommt immer, ja, aber das sehen die Kunden und Kundinnen ja hoffentlich nicht, ne? Das sehen meine Mitarbeiter aber nicht, oder? Ich stelle mir immer die Frage und ich stelle auch dann den Betrieben die Frage, warum wollt ihr, ich habe keine plausible Begründung bislang bekommen. Ich glaube, es ist ein rein emotionales Thema, dass man sagt, das hat meine Leute nicht zu interessieren, Punkt.
Das begründen, ist ein Neidthema.
Ja, begründen, wie gesagt, konnte mir das bislang noch keiner plausibel, dass ich am Ende für mich gesagt habe, ja okay, das finde ich ist tatsächlich ein rationaler Grund, warum ich die Preise nicht meinen Leuten mit rausgeben würde.
Also, falls ihr einen Grund habt, schreibt gern uns mal eine private Nachricht. Wir leiten das gerne an Alexander weiter.
braun@dataflor.de. Wenn jemand da draußen einen plausiblen Grund kennt, warum eure Leute draußen nicht wissen sollen, was der Pflasterquadratmeter nachher abgerechnet kostet. Ja, nicht Neiddebatte, keine emotionalen Themen, sondern welchen sachlichen Grund kann es haben? Sagt es mir bitte.
Naja, das ist halt häufig, glaube ich, das Thema. Boah, der Chef verdient zu viel Geld.
Ne? Und ja, Neiddebatte, hast du ja gerade gesagt, stimmt.
Genau, Neiddebatte wird es wahrscheinlich sein. Ja. Aber was impliziert das? Ne? Also warum, wenn ich denke, der Chef verdient da viel Geld mit, dann impliziert das ja zum einen auch, ich verdiene vielleicht zu wenig, ich bin irgendwie unzufrieden, ich kann es nicht gönnen, oder?
Ich glaube, es kommt aus einer Unsicherheit. Wenn jemand an der Stelle sagt, das hat die nicht zu interessieren, weil die Neiddebatte vielleicht im Raum steht, ist ja schon eine vakante Sorge vorhanden, dass Neid aufkommen wird. Und der Mensch, der das so begründet, muss ja einen Grund haben, warum er vermutet, dass Neid entstehen wird.
Oder ist es vielleicht auch eher dieses Thema, dass man denkt, ja, ist das wirklich... Also nur weil er jetzt, sagen wir mal, 12.000 Euro Mauer steht, heißt ja nicht, dass ich die 12.000 Euro bekomme. Ne? Also dass man einfach da mehr Klarheit, glaube ich, auch oder Bewusstsein schaffen muss, für was steckt eigentlich in diesen 12.000 Euro drin, oder?
Das, was ich mit der Stunde vorhin als Beispiel hatte zu sagen, das kann ich ja nicht nur auf eine Lohnstunde münzen, warum die jetzt 65 Euro kostet, sondern ich kann ja auch hingehen, warum hat diese Mauer jetzt 12.000 Euro nachher gekostet? Wie setzt sich das zusammen? Das kann ich auseinanderreißen, ja, weil ich sage, da sind 6.000 Euro Material drin, 6.000 Euro Material kaufen wir für 4.000 Euro ein, bezuschlagen es mit 50%. Von den 50% zahlen wir beispielsweise so viel für Gehälter im Büro, so viel zahlen wir für diese Umlage der Versicherung und so viel Umlage liegt in dem Materialzuschlag für unser neues Bürogebäude, wo sich von euch keiner beschwert, dass sie alle einen tollen Aufenthaltsraum haben, wo sie eben wieder kickern dürfen an der Stelle oder Dartspielen oder was auch immer. Ja, also deswegen, wir hatten ja vorhin mal so, Transparenz ist kein singulärer Bereich oder eine singuläre Frage, sondern es dreht sich immer wieder darum, ich habe Informationen in einer Fülle, die jeglichen Podcast-Rahmen sprengen würde. Also wie viele unterschiedliche Informationen herrschen in einem Betrieb vor, liegen in einem Betrieb vor? Die Frage ist, was sind sensible Daten, wo ich sage, okay, das ist wirklich ein No-Go? IT-Passwörter beispielsweise würde ich jetzt nicht unbedingt transparent machen.
Naja, vielleicht machen wir einfach nochmal mit diesem ganzen Thema weiter. Transparenz, Offenlegung. Welche Haltung brauche ich als Unternehmer, als Chef, um das zu machen?
Ich glaube, ich sollte Menschen nicht unbedingt nicht mögen.
Okay, das ist ja vielleicht grundsätzlich, wenn man mit Menschen arbeitet, erstmal eine gute Eigenschaft, wenn man das...
Ach ja, ich habe auch schon diverse Chefs und Chefinnen gesehen, die Menschen eigentlich überhaupt nicht mögen.
Okay.
Dann sollte ich wirklich nur mit Pflanzen und Steinen arbeiten.
Progressive Denkweise. Also wir haben im Prinzip immer diese Diskussion ist fast immer in Betrieben, die eine gewisse Denkweise oder Menschen, ich habe solche Diskussionen mit Menschen, die grundsätzlich eine, wie ich persönlich finde, nicht im Gesamten progressive Denkweise besitzen. Mhm. Ja, und für mich gehört zu einer guten Geschäftsführung Progress immer dazu, weil der Markt kontinuierlichem Progress unterliegt. Marktmechanismen, Situationen, eigene Situationen sind immer im stetigen Wandel. Und deswegen muss ich meine eigene Arbeit immer wieder hinterfragen und adaptieren. Und wenn Menschen in der Lage sind, ihre eigene Denkweise immer wieder zu hinterfragen, auch so wie vorhin das Beispiel, dass ich einen Fehler gemacht habe, weil ich Lieschen Müller-Lüdenscheid gekündigt habe.
Ja.
Menschen, die dazu in der Lage sind, sind meiner Vermutung nach auch offener dem Thema Transparenz gegenüber gedanklich aufgestellt, als Menschen, die eher versuchen, stati quo zu erhalten.
Ja.
Was wären denn so deine drei wichtigsten Tipps für die Unternehmer, wenn man sagt, okay, ich will jetzt irgendwie transparenter werden, aber also, ich weiß gerade nicht genau, womit ich anfangen soll.
Genau, so ein bisschen zusammengefasst aus dem, was wir jetzt hatten, so als Fazit.
Also das erste Fazit ist erstmal machen. Ja?
Machen. Und dann gucken, was draus wird, oder?
Richtig. Weil alles, was da passiert, wird kurzfristig meiner Meinung nach messbar werden. Also wir reden in der Kurzfristigkeit der Geschäftsführung eigentlich immer so, Kurt und ich, darüber, dass wir sagen, alles, was wir heute tun, muss innerhalb von 2 Jahren Auswirkungen haben, sonst ist es keine kurzfristig funktionierende Lösung gewesen. Das heißt, alles, was passiert, kann ich messen. Sei es, dass ich es in Form einer Zahl messe, sei es, dass ich an der Stelle hingehe und einfach mein Bauchgefühl merkt, dass das Betriebsklima auf einmal vielleicht besser wird oder schlechter wird. Und also der erste Tipp wäre, keine Sorge davor zu haben, dass auf einmal an der Stelle die Welt untergeht und mein Betrieb von links auf rechts gekrempelt wird, weil ich mit einer gewissen Information auf einmal transparenter umgehe. Und dann daraus zu lernen. Ja, also der zweite Tipp ist, und das ist jetzt nichts unbedingt, was nur auf Transparenz zu münzen ist, sondern das eigene Handeln konsequent immer wieder zu hinterfragen. Ist das, was ich hier tue, nur weil es vor 2 Jahren sinnvoll war, heute immer noch sinnvoll? Ich glaube, wir sind uns einig, dass früher war es total sinnvoll, mit einem Nestler A0-Zeichentisch mit einem Rapidographen Pläne zu zeichnen, dass das heute nicht mehr sinnvoll ist. So wie es heute auch eigentlich nicht mehr sinnvoll ist, eine vor 10, 15 Jahren sehr gute 2-Mann-Totalstation heute noch zu benutzen, sondern heute effizienter, rentabler mit einem Rover zum Beispiel draußen unterwegs zu sein. Oder salopp gesagt an der Stelle oder zurückgerudert, die Entscheidungen, die ich getroffen habe, erstmal zu akzeptieren, zu messen und dann aber auch in der Lage zu sein, hey, die Welt ist nicht untergegangen, weil ich eine schlechte Entscheidung getroffen habe. Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin trifft ihr Leben lang permanent Entscheidungen, gute wie schlechte. Und beide gehören dazu, weil ich nur dann weiß, was ich weiterverfolge und das, was ich im Idealfall in der Zukunft, wenn ich lernfähig bin, tunlichst sein lassen sollte. Natürlich gibt es lernresistente Menschen, egal wo. In jedem Lebensbereich hat jeder schon lernresistente und lernfähige Menschen getroffen. Das ist der zweite Tipp. Und der dritte Tipp ist, die Menschen mal fragen. Also ich will ja wieder Augenhöhe haben. Und nur weil ich jetzt definiere, was sind die Zahlen, die ich cool finde, gebe ich die jetzt raus. Und dann stehe ich auf der anderen Seite, sehe ich nur Fragezeichen. Dann würde ich vorher mit den Menschen drüber reden, hör mal, wir würden gerne transparenter werden. Was würde dich vom Betrieb interessieren? Gibt es irgendetwas, was du bislang von unserem Betrieb nicht weißt? Schreib mir mal 10 Punkte auf, die du gerne wissen würdest. Und dann sammle ich die Fragebögen in 14 Tagen wieder ein und lese mir mal durch, was die Leute gerne wissen würden. weil ich sie mit ins Boot geholt habe in der Entscheidungsfindung. Weil das nichts ist, was eine Geschäftsführungsebene nur praktiziert. Transparenz entsteht auch bei Mitarbeitenden. Weil nur wenn die mir auch transparent erklären, dass sie die Trockensteinmauer schlecht gebaut haben, kann ich schon progressiv auf den Kunden zugehen und sagen, liebe Familie, wir haben an der Stelle nicht die Mauer so gebaut, wie es eigentlich vereinbart war. Deswegen, wir werden 2 Tage investieren, um die Mauer wieder abzureißen. Bitte nicht, dass Sie sich wundern. Ja, das funktioniert aber nur, wenn ich auch weiß, welche Informationen die Mitarbeitenden mir vielleicht gerne geben würden. Vielleicht habe ich meine Informationsweitergabe abgewiegelt, weil ich sie für mich nicht für sinnvoll erachtet habe damals. Und mittlerweile kriege ich die Informationen nicht mehr, habe sie nicht auf dem Schirm, aber die Mitarbeitenden sind der festen Überzeugung, dass es sinnvoll ist, wenn Lieschen Müller-Lüdenscheid im Büro diese Information von mir bekommt. Machen, keine Angst haben.
Irgendwann werden wir mal eine Nachricht von Lieschen Müller-Lüdenscheid aus Lüdenscheid bekommen.
Und Kalle.
Ja. Ja, also machen, keine Angst haben und mit Menschen zusammen sowas umsetzen.
Was sollte ich denn als Mitarbeiter unbedingt jetzt mal verstehen, wenn ich so kaufmännisch nie was gelernt habe mit Zahlen und so weiter, nie so richtig hantiert habe? Was sollte ich jetzt auf der anderen Seite als Mitarbeiter denn mir mal irgendwie durchlesen? Womit sollte ich mich mal beschäftigen?
Ich würde nicht sagen sollte, sondern würde hinten dran hängen, wenn es mich interessiert. Aber dann würde ich an der Stelle ganz klar die Wertschöpfungskette mir angucken.
Ja.
Wie entsteht aus dem, was ich dem Betrieb als Mensch verkaufe? Weil am Ende habe ich eine Geschäftsbeziehung zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite und ich verkaufe meine Lebenszeit. Dafür bekomme ich Geld. Was aus diesem Geld nachher in der Wertschöpfungskette entsteht, um eine bessere, eine emotionalere Verknüpfung zu dem zu haben, was ich dort erschaffe, halte ich es für absolut sinnvoll, nicht unbedingt in der Betriebswirtschaftsstudiumsebene im kleinsten Detail, was da passiert, aber aufzudröseln, wie ein Preis sich nachher darstellt und warum das, was du gebaut hast, lieber Kalle, jetzt am Ende so viel Wert hat, wie wir dafür abrechnen.
Da ist er wieder.
Der Kalle, ja. Ja, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, hier gibt es ziemlich viele von Kalles.
Ja. Okay, ich denke, wir kommen langsam zum Ende.
Jo.
Wenn ich das jetzt alles, also du hast eben gesagt, ich merke vielleicht so als, oder ich merke am Bauchgefühl oder an den Zahlen, dass es besser wird oder auch nicht. Was denkst du durch Transparenz? Was könnte im schlimmsten Fall passieren, wenn ich zu transparent bin?
Mach mich nicht selbstständig, nimm die Zahlen und...
Kann passieren, kann aber auch mit jedem anderen passieren, wenn ich 3 Leute jahrelang ausgebildet habe, viel Geld reingesteckt habe und die am Ende sagen, hey, wir wollen mal ein neues Ufer sehen, wir machen uns zu dritt selbstständig und auf einmal fehlen mir 5.000 Stunden im Jahr. Das tut richtig weh. Ist so. Ich habe der Branche damit geholfen, muss es an der Stelle bei mir so verbuchen, wie es ist.
Gut, du hast ja gesagt, schlechte Entscheidungen gehören ja auch irgendwo mal als Lerneffekt dazu, ne? Vielleicht, wenn ich jetzt sage und dann hauen, oder habe ich Unzufriedenheit bei den Leuten, weil die sagen, boah, ich habe jetzt hier 20 Jahre lang zu wenig bekommen, muss ich mir wahrscheinlich an die eigene Nase fassen, dass ich das gemacht habe. Aber wenn ich das jetzt, die Situation habe, dann will ich das ja irgendwie kitten. So, dann ist halt die Frage, okay, wie, dann würde ich es wahrscheinlich nicht transparent machen.
Also ich glaube,
Dass jetzt hier ein Trugschluss entsteht, dass alle jetzt denken, die das hören, mein Chef sagt mir ja gar nicht, was hier die Leute bekommen, dann werde ich wahrscheinlich zu schlecht bezahlt. Also das wollen wir jetzt hier auch nicht als Ergebnis
dieser Folge haben. Also ich hatte ja gerade eine Denkpause und habe über den Begriff Gefahr nachgedacht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es Gefahr nennen würde, weil am Ende treffe ich ja eine Entscheidung durch Transparenzbildung, durch Erhöhung der Transparenz, in welche Richtung ich mein Unternehmen entwickeln möchte. Und wenn in dem Moment Menschen nicht mehr damit konform gehen, weil sie sich bei mir nicht mehr wohlfühlen mit der gesteigerten Transparenz, sind es Menschen, die philosophisch nicht mehr zu meinem Betrieb passen später. Deswegen ist es für mich ehrlich gesagt nicht eine Gefahr, sondern an der Stelle, wenn ich sage, mein Betrieb hat eine Transformation vor sich, dann ist es, finde ich, auch Aufgabe, die Mitarbeitenden damit auf die Reise zu nehmen, die diesen Weg mit mir zusammen gehen wollen. Das heißt nicht, dass wir jetzt nur noch demokratische Abstimmungen in jedem Betrieb machen sollen. Nein, dafür ist eine Geschäftsführung da, um auch Entscheidungen zu treffen. Ich bin nur kein Fan von diesem Begriff, dass es dann eine Gefahr an der Stelle hat, glaube ich, sondern wenn ich mich für etwas entscheide, weil ich sage, ich will transparenter werden, dann gibt es Konsequenzen, die daraus entstehen. Es können gute sein, es können schlechte sein und damit muss ich umgehen können. Ja, also Fehlerakzeptanz, Toleranz an der Stelle hat auch viel damit zu tun.
Du hast im Gespräch gesagt, du kennst so zwei, drei oder hast zwei, drei Unternehmen kennengelernt, die sehr transparent sind. Mhm. Was haben die, also ohne jetzt natürlich Namen zu nennen, aber was haben die gemacht, wo du gesagt hast, hey krass, hätte ich nicht gedacht oder wäre ein gutes Vorbild für auch andere?
Also das coolste Beispiel fand ich tatsächlich einen Betrieb, der einmal im Monat hingeht, alle Mitarbeitenden, wie gesagt, an einem Freitagnachmittag tatsächlich zusammenruft und die Kennziffern des Monats wieder durchgeht, weil über die Zeit jeder Mitarbeiter das Verständnis dafür entwickelt hat, wie viel produktive Stunden leisten wir normalerweise im Monat, wie viel müssten wir leisten, damit es vernünftig am Ende unterm Strich ergebnistechnisch rauskommt, was ist diesen Monat schlecht gelaufen, wie viel liquide Mittel haben wir gerade auf der hohen Kante liegen, damit auch in der Bauleitung mal wieder das Gespür ist, hey, wir müssen mal wieder Rechnungen schreiben. Das fand ich sehr beeindruckend bei dem Betrieb. Habe ich in dem Moment noch nie bis zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt, glaube ich, 10-12 Jahre her, dass der Betrieb mir das so erläutert hat, wie er das tut. Und das fand ich zu dem Zeitpunkt sehr beeindruckend. Also die gehen wirklich hin und nehmen im Prinzip einmal eine halbe, dreiviertel Kosten- und Erlösrechnung. Nicht, wie das berechnet wird, sondern wir haben in diesem Monat, so ist es bei dem Betrieb, wir haben in diesem Monat einen Soll gehabt von x-tausend Stunden. Wie viele Stunden haben wir abgerechnet geleistet?
Ja. Ist ja perfekte Motivation eigentlich für solche Sachen, ja.
Ja, und die händeln, die haben das im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, so gemacht, dass die immer freitags einmal im Monat, kommen die alle freitags zu früher auf den Hof, dann kümmern die sich darum, die Fahrzeuge sauber zu machen, nochmal die Baggerketten sauber zu schrubben und so Geschichten. Und parallel dazu läuft dann immer so diese Gesprächsrunde auch. Ja, da gibt's dann einmal nochmal so ein Treffen, wo die sich hinsetzen und danach geht jeder so seiner Wege auf dem Hof, aber dabei ist das auch immer weiter Thema, weil im Prinzip so Eröffnung dieses Nachmittags ist, so wir haben jetzt hier eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wo wir über Zahlen reden und danach sind diese Zahlen natürlich Thema auf dem Hof. Mhm. Ich glaube, dass das eine sehr hohe emotionale Bindung zu meinem Arbeitgeber bringt an der Stelle.
Ich glaube auch, dass es dann auch schwieriger fällt, dass die, also ich glaube, die Leute wechseln dann auch noch weniger zu anderen Firmen, weil, also gemäß dem Fall, dort gibt es nicht diese Kultur.
Es sei denn, die Zahlen sind halt immer richtig mies, ne?
Ich glaube,
ja, Betriebe, also, wenn die ich selber
schlechte nicht mit Zahlen haben, haben so eine Kultur nicht.
Ja. Wenn ich schlechte Zahlen habe und nicht mit Schwächen umgehen kann.
Also ich hatte mal ein Beispiel, da ging es auch ein größerer Auftrag, wo wir sehr lange dran gearbeitet haben, also im Galabau damals noch, und der Kunde hat einfach nicht bezahlt und das hatte dann echt gravierende Folgen mit verspätetes Gehaltszahlen und so weiter und da hat der Chef damals auch sich schon gesagt, hey Leute, das liegt einfach daran, dass dieser eine Auftrag hier, also es war sehr transparent, ich will jetzt ja gar nicht ins Detail gehen, aber das hat auch auf jeden Fall dazu geführt, dass alle irgendwie wussten, was Sache ist. Und gesagt, naja, es wird auch wieder besser an der Stelle sein. Ne?
Ich finde, das ist ein phänomenales Beispiel. Sorge entsteht häufig aus Unwissenheit. Und wenn ich wissende Menschen, informierte Menschen in meinem Betrieb habe und mein Betrieb ist wirtschaftlich gesund, dann bringt das auch bei Menschen emotional ganz ruhiges Fahrwasser mit rein in Zeiten heutzutage, wo wir, egal auf welcher medialen Ebene, ja permanent mit irgendwelchem Shit beworfen werden. Es gibt ja eigentlich Nachrichten, wenn man sich Nachrichten anguckt, sind sie immer schlecht. Ich hätte gerne eine Tagesschau, 15 Minuten, nur gute Nachrichten. Ja, gibt's ja nicht. In der Regel ist es immer so, dass irgendetwas brennt gerade. Und wenn ich permanent im Privaten mit solchen Dingen konfrontiert bin, dann glaube ich, kann es sehr viel Sicherheit und auch Zufriedenheit Menschen geben, wenn sie, wie du gerade im Beispiel gesagt hast, wissen, warum sie jetzt erst am 10. oder 15. des Folgemonats ihr Geld bekommen. Was ihnen wieder eine andere Möglichkeit gibt, mit ihrer Bank zu sprechen, wenn sie Hilfe brauchen oder was auch immer. Ja? Ja. Transparent fände ich jetzt vom Mitarbeiter zu sagen, hey, lieber Chef, das kann ich nicht. Ich schaffe das nicht. Wie gehen wir damit um? Dann könnte der Chef überlegen, ob er sagt, naja, komm, dann strecke ich es aus der Portokasse dir so lange vor, bis ich mir das Geld wieder vom Firmenkonto hole. Ja, also wieder Kommunikation auf Augenhöhe, weil man sich in die Augen schaut, offen miteinander drüber redet und am Ende eine Lösung für beider Seiten Probleme, weil am Ende ist es ja kein Problem, was nur die eine Seite betrifft. Ich glaube, kein Chef bezahlt gerne seine Gehälter zu spät oder ist im Rückstand damit. Genauso wenig wie die Arbeitnehmerseite zu spät ihr Geld gerne bekommt. Ein schönes Beispiel.
Okay.
Tobi, oder?
Ja. Ich denke, wir haben jetzt schon wieder über eine Stunde. Das geht auch immer schnell mit dir, Alex. Also das.
Ja, mit euch auch.
War, glaube ich, viel dabei, wo man auch einiges auch ins Machen kommen kann. Ist, glaube ich, ein gutes Thema so über den Jahreswechsel. Ich weiß gar nicht, wann wir die Folge überhaupt bringen.
Ja, müssen wir ja vor der
Weihnachts. Müssen wir jetzt vor Weihnachts bringen.
Ja. Also ich hoffe, es ist nachvollziehbar, warum man nicht unbedingt die Maßnahme non plus ultra, die jeder machen sollte. Ich bin von solchen Hinweisen kein Fan. Deswegen tue ich es in der Regel nicht, sondern versuche eigentlich eher das Verständnis dafür ein bisschen wie jetzt heute mit auf den Weg zu geben. Was sind so gedankliche Prozesse, die da stattfinden? Und ich glaube, dass geschäftsführenden Menschen damit mehr geholfen ist, als wenn man denen eine Checkliste gibt, die sie von Punkt 1 bis 10 zwischen den Tagen durcharbeiten und dann im Januar in das neue Jahr reingehen und denken, so ab jetzt wird's ein geiles Jahr werden, weil wir sind ja jetzt transparent.
Also, nee, vor allem auch, dass diese Weihnachtsansprache, die wie wir wahrscheinlich alle, die das jetzt hört, irgendwie vom Chef kennt, dass das halt nicht das Optimum ist. Von wegen, ja, ist gut gelaufen, wir haben irgendwie 10% mehr Umsatz gemacht als letztes Jahr und so, das bringt halt sehr wenig, ne? Ja, ich glaube, das haben, wenn man aufmerksam die Folge gehört hat, glaube ich, haben wir alle mitgenommen.
Ja. Ja. Abschlussfrage, du hast eine Doppelseite in einem Galabau-Fachblatt und möchtest da gerne der Branche was mitgeben.
Ja.
Hast du ja schon mal beantwortet, ein paar Mal bist ja hier. Transparenz in der Folge haben wir ja, dass du weißt, was, dass diese Frage auf dich zukommt.
Muss es eine Doppelseite sein oder darf ich einfach nur einen Spruch
da drauf? Ein Spruch ist perfekt. Also es soll ein Spruch sein, der groß auf einer Doppelseite steht.
Den ich mir auch ans Auto tackern kann, plakatieren.
Könntest du ja auch auf eine Litfaßsäule tackern oder über die Pommesbude.
Ich weiß, es ist ein Kalenderspruch, aber wer stehen bleibt, wird unweigerlich am Ende verlieren. Und es ist einfach so, wir sind seit geraumer Zeit in sehr dynamischen Zeiten und das bedarf einfach Dynamiken in Betrieben. Betriebe müssen sich entwickeln. Betriebe, die sich nicht entwickeln, werden langfristig am Markt verschwinden oder in unruhige Fahrwasser geraten. Und das Schöne ist, es werden Mitarbeitende frei für Betriebe, die Progress gelernt haben. Ja, das ist das, was ich progressiven Betrieben immer mit auf den Weg gebe. Und ich glaube, das würde ich auf so eine Doppelseite schreiben. Ja, einfach den Leuten nochmal mit auf den Weg zu geben, dass sie bitte niemals aufhören sollen, sich zu bewegen, nur weil es gerade in meiner Komfortzone bequem geworden ist. Was häufig bei Unternehmerinnen und Unternehmern passiert, wenn sie ihren Betrieb gegründet haben, und dann läuft es gut und man hat so ein Wachstum und es läuft dann so durch und irgendwann kommt auf einmal so ein Punkt. Und dann bin ich in meinem Korsett gedanklich meiner Werkzeuge ein bisschen gefangen und so eine Verkrustung nie entstehen zu lassen, sondern immer zu überlegen, was haben wir gemacht, was hat funktioniert, was sollten wir anders machen, nächster Schritt, ja. Prinzip wie im Sporttraining, wo ein Trainer einem kontinuierlich sagt, wie ich meine Vorhand im Tennis verbessern kann, weil mein Ausschwung auf der linken Seite 2 Grad zu hoch ist. Und das dann zu korrigieren wieder und dadurch mein Spiel zu verbessern. Oder mir ein neues Werkzeug zu holen, einen neuen Schläger in mein Racket-Sortiment reinzupacken. Kann auch ein Weg sein.
Ja, cool. Danke dir. Dann bleibt es noch zu sagen, schöne Weihnachtszeit. Also man kann die Folge natürlich auch noch nach Weihnachten hören, aber irgendwann ist immer vor Weihnachten. Ja. Meistens nach Weihnachten ist immer vor Weihnachten. Genau, also naja, passt der Spruch ja auch immer. Genau, alles Gute und wir freuen uns schon auf das nächste Interview mit dir.
Viel Erfolg allen 2026.
Danke, Alex. Dir auch.
Ciao, ciao. Euch auch. Tschüss. Ciao.
Das war's dann wieder mit der Folge Digital Mobil Vernetzt. Wenn du mehr hören willst, klick auf Abonnieren und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Wir bedanken uns an der Stelle nochmal ans Marketing, die uns immer ganz toll unterstützen bei den ganzen Titelbildern und bei der ganzen Aufmachung dieses Podcasts. Den Schnitt und die Videoproduktion, das übernehmen Tobias und ich. Und Tobi macht auch die schönen Fotos von unseren Gästen. Wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, dann schreibt uns gerne und ja, lasst uns gerne ein Abo da.